Ruhe. Wo findet man Ruhe? Ich finde Ruhe an einem kalten Wintertag in einer heißen Badewanne, in der ich so lange liegen kann und manchmal noch heißes Wasser nachlaufen lassen kann. Nichts ist ruhiger als das. Ich finde Ruhe bei einem Blick auf eine Kerze, aber so eine, deren Flamme sich kaum bewegt, die fast ganz still da vor sich hin brennt, da finde ich Ruhe. Ruhe kann man in einer Kirche finden. Am meisten vielleicht, wenn diese Kirche irgendwo in einer Fußgängerzone steht und man geht rein und macht die Tür zu und merkt richtig, wie alles laute draußen bleibt und wie drinnen die Ruhe auf einen wirkt. Vielleicht aber auch, wenn man in Bernloch an einem frostigen Tag durchs Dorf läuft und merkt, wie ruhig das ganze Dorf ist und man hier auch vielleicht was von dieser Ruhe spürt, wenn man in die Kirche kommt. Ich finde Ruhe dort, wo gar nicht viel passiert, jedenfalls nicht viel Aufregendes oder Aufgeregtes, nicht viel Abwechselndes, vielleicht mehr das Gleichförmige. Da drin finde ich Ruhe. Ruhe ist, wo der Schnee das Braune und Graue und auch das Bunte überdeckt und wo er den Lärm dämmt, wo es draußen stiller wird. Da finde ich Ruhe. Ruhe ist dort, wo ich Vertrautes habe. Ruhe ist dort, wo keine Überraschung droht, wo ich nicht abgelenkt werde. Ruhe ist dort, wo die Zeit nicht genutzt werden muss, sondern wo ich mehr als genug Zeit habe. Da werde ich ruhig. Wo nicht das, was kommt oder was sein muss, bestimmend ist, sondern einfach das, was gerade ist. Da finde ich Ruhe. Ruhe kann ich auf einem Berg finden, wenn das Leben und alles, was so zu tun ist, im Tal zurückbleibt, wenn man vielleicht noch aus der Ferne irgendwie Straßen hört. Oder Ruhe kann ich finden beim Blick auf ein stoisch, ganz ruhig daliegendes Meer, das fast schon wie schlafend aussieht. Da finde ich Ruhe. Ruhe kann man aber auch im Wald finden, wenn man sich mal eine Weile einfach nur hinsetzt. Oder auf den Feldern, fernab von Straßen, von Dörfern. Auch da kann man Ruhe finden. Vielleicht findest du auch daheim Ruhe, an einem Platz, wo man dich aber auch wirklich in Ruhe lässt, wenn du so einen hast. Mancher hat ein Ruhekissen, das ihm hilft, Ruhe zu finden. Mancher ist im Ruhestand, aber ob der so ruhig ist, naja, vielleicht muss man da auch die Ruhe eher suchen oder sich machen. Für manch einen wird auch zur Erholung oder dass etwas ausheilen kann, Ruhe verordnet. Das ist dann keine selbstgewählte Ruhe, aber auch das kann eine Zeit sein oder ein Ort, wo man dann einfach mal ruhig gestellt ist und wo man Ruhe finden muss. Ruheorte. Hast du Ruheorte? Hat jemand noch so einen Ruheort? Ich habe auch schon einige genannt, gell? Vielleicht findet ihr noch andere. Oder hast du Menschen, bei denen du zur Ruhe kommst? Es gibt ja auch so Menschen, die strahlen einfach Ruhe aus. Auch das kann ja sein, dass man da Ruhe findet im Umgang mit jemandem, der sich nicht über Kleinigkeiten aufregt, der nicht gleich aus der Ruhe zu bringen ist. Auch das kann Ruhe bringen. Ruhe. Wie fühlt sich Ruhe eigentlich an? Ruhe tut gut, finde ich. Ruhe ist auf jeden Fall was Wohltuendes. Ruhe ist was Schönes, was Angenehmes, was Leichtes vielleicht auch. Auf jeden Fall was Gesundes. Ruhe fühlt sich für mich irgendwie frei an, weil ich ja nichts muss. Ruhe ist was, wo ich loslassen kann. Etwas, das mich entlastet. Ruhe lässt das zurück, was mich aus der Ruhe gebracht hat oder was mich unruhig machen will. Das heißt ja auch, dass man ausruht, also aus etwas herauskommt, wenn man Ruhe findet und dann vielleicht auch in etwas ruht. Ruhe ist wie durchatmen können oder auch aufatmen, den Puls reduzieren, entspannt sein. So ist für mich Ruhe. Ruhe muss nicht unbedingt still sein. Natürlich, ich kann Ruhe auch in der Stille finden. Dort, wo es still in mir wird, ist vielleicht manchmal auch die Ruhe dann eher da. Womöglich hilft die Stille, dass ich ruhig werden kann, aber Stille kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Stille kann manchmal auch ganz schön laut werden oder in einem kann es laut werden, wenn es um einen still wird. Stille kann schwer zu ertragen sein manchmal, bis dahin, dass Stille sogar schmerzhaft sein kann, ganz besonders, wenn die Stille eine ist, wo Menschen fehlen, wo jemand nicht mehr da ist, wo die Stille diesen Platz von diesem Menschen eingenommen hat. Da ist Stille nicht schön, da ist Stille unangenehm, da will man diese Stille nicht. Stille kann auch beunruhigend sein manchmal. Ruhe kann still sein, aber Ruhe muss nicht still sein. Vielleicht ist Ruhe manchmal auch etwas, das man sich wünscht, ein Ziel, auf das man zulebt, eine Sehnsucht, etwas, das man braucht, nachdem man sich sehnt, weil man merkt, wie man selber in der Unruhe lebt. Etwas, auf das man sich freut, wenn es dann endlich mal da ist. So wie wir das sagen, wenn wir sagen, die Ruhe nach dem Sturm, danach sehnen wir uns. Auch nach der Ruhe nach den innerlichen Stürmen. Wenn das Chaotische sich in mir endlich legt, wenn das Gefährliche überstanden ist, dann kehrt Ruhe ein. Aber vielleicht ist das auch der Moment, wo man dann auch sieht, was der Sturm hinterlassen hat, was er zerstört hat. Das gehört dann auch dazu, zu dieser Ruhe nach dem Sturm. Ruhe kann auch ein Wunsch sein. Ein Wunsch für einen selber, ein Wunsch für dich, für deine Seele, aber vielleicht auch ein Wunsch für andere, ein Wunsch für liebe Menschen und vielleicht heute auch ganz besonders für die, die gegangen sind. Wir schreiben manchmal auf Grabsteine oder in Traueranzeigen, Ruhe in Frieden. Das ist ein Wunsch, den wir weitergeben wollen. Man wünscht demjenigen, mögest du nach der Unruhe in deinem Leben oder vielleicht auch nach einem schweren Leiden, mögest du da im Frieden ruhen. Vielleicht auch nach dem Sterben im Frieden ruhen dürfen, im göttlichen Frieden Ruhe finden. Das ist ein Wunsch. Vielleicht ist Ruhe auch irgendwie das, was am Ende steht. Das, worauf ein Leben zuläuft. Ruhe ist in jedem Fall auch Gott gegeben. Ruhe ist schon von Anfang an das Finale von Gottes Schöpfung. Der siebte Tag ist der Ruhetag, ganz bewusst. Da heißt es ja im Schöpfungsbericht, und Gott ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Die Ruhe ist ein Teil der Schöpfung. Die Ruhe ist von Gott gemacht und von Gott gewollt. Die Ruhe kommt nach der Anstrengung, nach der Arbeit, nach der Woche, nach des Tages Werk kommt der Feierabend, wo man hoffentlich zur Ruhe kommt. Nach einer 6-Tage-Woche kommt hoffentlich der siebte, der dann Ruhe schenkt. Ruhe ist lebenswichtig. Manchmal zwingt uns Müdigkeit sogar, dass wir ruhen. Also mir geht es öfters so, nach einer vollen Zeit, nach einem vollen Tag, nach einer vollen Woche, da kommt die Müdigkeit ganz besonders und das ist eigentlich nichts anderes als das, dass mir gesagt wird, jetzt ist Zeit zu ruhen. Müdigkeit ist für uns alle geschaffen. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Müdigkeit habt wie ich, aber ihr habt sie auf jeden Fall irgendwann auch. Wenn ihr zu lang wach oder zu lang aktiv wart, kommt die Müdigkeit. So sind wir geschaffen. Zum Glück, dass wir zur Ruhe gedrängt werden. Schlafen ist eine in unser Leben hineingeschaffene Ruhezeit. Was Wunderbares, dass Schlafen Gott gewollt ist, finde ich super. Kein Mensch kann auf Dauer ohne Schlafen leben, ohne diese Ruhe. Da macht man sich kaputt, da wird man krank, selbst wenn man es versucht. Wir brauchen Ruhe. Unsere Zeit heute tut sich ein bisschen schwer mit dieser Ruhe. Auch das Ruhen zu würdigen. Manchmal denkt man, Ruhe ist doch eigentlich eine Zeit, die man nicht genug nutzt oder die man anders nutzen könnte. Manche versuchen, die eigene Ruhe auszutricksen mit Energydrinks und was nicht alles. Aber irgendwann kommt sie dann doch, weil sie wichtig ist. Ich glaube, dass auch unsere Zeit heutzutage merkt, dass sie eigentlich Ruhe bräuchte. Und dass man auch an dem leidet, was eben so unruhig ist in den Zeiten heutzutage. Das viele, was uns in Unruhe versetzt, die ganzen Kriege, Krisen, die Prognosen der Zukunft, die Sorgen, die wir uns machen, vielleicht auch persönlichen Zerbruch, den wir erleben, alles das, was uns aufwühlt, das bringt uns um den Schlaf. Das macht uns unruhig. Umso wichtiger, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Ruhe finden, weil es ein Schöpfungsteil, ein Teil der Schöpfung ist. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Hat vielleicht der ein oder andere schon gebetet. Aber mache ich auch vor dem, was ich dann im Leben so erlebe, die Augen zu? Ist das Ruhe? Nach 6 Tagen Schaffen gibt Gott der heiligen Ruhe einen Raum, einen ganzen 7. Tag. Nach all dem, was er getan hat, schafft er den Schabbat. Und Schabbat ist nicht nur die Augen verschließen vor dem, was einen unruhig macht, vor dem, was anstrengend ist, vor dem, was war, sondern es ist auch nicht nur die Erholung, dass man Kraft schöpft für die neue Runde, wenn es dann wieder weitergeht und wenn dann wieder andere anstrengende Dinge kommen. Schabbat ist noch ein bisschen mehr. Schabbat ist ganz bewusst das, was am Ende steht, dass man das auch zurücklässt, was war. Der Schabbat ist etwas Heiliges, etwas, das man auch feiert. Ruhen ist in dem Sinn auch eine Verheißung. Dass der Ruhetag für uns geschaffen ist, ist auch ein Ausblick, etwas, auf das wir zuleben dürfen. Für das Volk Israel war das so, dass der Schabbat natürlich schon auch die Ordnung war, nachdem sich das Leben ausgerichtet hat. Der 7. Tag, wo man nichts tun darf, ganz bewusst sogar, ganz streng, nichts machen darf in Israel bis heute. Aber es war natürlich noch mehr. Der Schabbat war auch das, was dem ganzen Leben eine Struktur gibt. Auch andere Zeiten, wo man Ruhezeiten eingebaut hat. Bis hin, dass man zum Beispiel den Feldern Ruhe gibt oder den Pflanzen Ruhe gibt, dass die auch Ruhe finden können in gewissen Abständen. Bis hin, dass man Vergebung organisiert, ein Gnadenjahr einführt, wo man auch wieder Ruhe herstellt mit. Alles das hängt an diesem Gedanken vom Schabbat mit dran. Und so hat man in Israel im Schabbat mehr gesehen als nur den 7. Tag von einer Woche. Mehr als nur diese Struktur einer Arbeitswoche. Es ging bis dahin, dass man dann eben irgendwann auch die Geschichte Israels, auch für die diese Verheißung der Ruhe gehört hat und sich gefragt hat, was ist denn dann der Schabbat für die Geschichte des Volkes Israels? Und da hat man dann gedacht, wenn das Volk Israel aus Ägypten zurückkommt ins gelobte Land, wenn dort ein Tempel gebaut wird, ein Ort, wo Gott erlebbar ist, dann ist Schabbat. Dann hat man zur Ruhe gefunden. Dann kommt Israel an. Das ist die Verheißung, die sich erfüllt. Und tatsächlich, so passiert's. Das Volk kehrt zurück, 40 Jahre durch die Wüste, es baut einen Tempel. Und eine Weile funktioniert es auch, aber dann bleibt diese Ruhe nicht. Der Tempel wird zerstört, das Land wird von Feinden besetzt, die Oberschicht wird nach Babylon weggeführt, es wird unruhig in Israel, eine Strafe Gottes für den Unglauben des Volkes. Und dann geht es aber weiter. Was heißt es für diese Verheißung der Ruhe? Und dann kommt dieser Text, den wir gerade vorher als Schriftlesung gehört haben, wo Jesaja zu denen spricht, die aus Israel wieder weggeführt worden sind nach Babylon. Da sagt er ja genau das, was wir gehört haben. Es gibt noch eine Verheißung der Ruhe für euch. Gott wird euch wieder Ruhe schenken, sagt er da. Ihr werdet zurückgeführt werden in euer Land und dann wird diese Verheißung erfüllt sein. Und ganz am Schluss hieß es ja, jetzt hat die ganze Welt Ruhe und Frieden und bricht in Jubel aus. Der Schabbat ist eine Verheißung, eine Ruhe, die kommt, gar nicht mal nur Stille. Jubel ist da durchaus auch ein Teil von dieser Ruhe, aber etwas, das kommen wird. Und so lebt Israel dann weiter, bis es auch das erleben darf. Tatsächlich, das Volk Israel kommt zurück nach Israel, bekommt sein Land wieder, baut den Tempel wieder, aber auch diese Ruhe bleibt nicht auf Dauer. Auch der Tempel wird wieder zerstört. Auch dies ist nicht die Ruhe, die letztlich verheißen ist. Und diesen Gedankengang, diesen Verheißungsfaden nimmt jetzt der Hebräerbrief auf im Neuen Testament. Das ist ganz interessant. Der zieht es nämlich weiter, und jetzt schon mit der Zeit nach Jesu. Der sagt nämlich ganz kritisch, in der Zeit vor Jesus hat man die Verheißung der Ruhe so gesehen, dass man eben diese Ruhe erfüllt bekommt, wenn Israel wieder zurück ins Land kommt, wenn es dort Ruhe findet, wenn es von den Feinden nicht mehr bedroht wird. Aber, und das sagt der Hebräerbrief da auch ganz kritisch, mit dem Glauben an Christus sieht man es nochmal anders. Da sieht man diese Verheißung in einem anderen Licht. Da sieht man weiter. Und jetzt zeige ich euch mal, wie er da schreibt. Nur 3 Verse, die ersten 8 habe ich weggelassen, die könnt ihr auch mal lesen. Da geht er nämlich, der Hebräerbrief, alles das durch, dass es eben auch ein Missverständnis war, zu meinen, wenn Israel in seine Grenzen zurückkommt und ruhig lebt, dann ist diese große Verheißung Gottes schon erfüllt. Er blickt jetzt nochmal ein bisschen weiter und sagt im Hebräerbrief 4, es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Liebe Gemeinde, uns ist ein Schabbat verheißen. Einer, der mehr ist als ein Durchgangsmoment, bevor es in eine neue Wochenrunde geht. Auch ein Schabbat, der größer ist als das, dass man in einem Land Ruhe findet und keine Bedrohung mehr leben muss. Der Hebräerbrief sagt uns ist ein Schabbat verheißen. Wenn man im Glauben darauf sieht, dann sieht man, dass das ein größerer Schabbat ist. Nämlich einer, der diese ganze Schöpfung bis zu ihrem Ende denkt. Uns ist der Schabbat verheißen, der sich in der Ewigkeit erfüllt. Der in Christus am Kreuz für uns erwirkt ist. Das ist der Schabbat, der uns verheißen ist. Und der ist uns allen verheißen. Die Ewigkeit ist diese Ruhe, die von Gott geschaffen ist für uns. Auch wenn wir jetzt in unserem Leben sind, vielleicht wie in den ersten 6 Schöpfungstagen und das sehen, was zu tun ist und was wir machen können, wir dürfen das wissen und müssen es hören, dass uns eine Ruhe verheißen ist. Und mit diesem Wissen eben auch von der Ewigkeit hören. Nach aller Arbeit, nach allem Tun, nach allem Leiden auch, ist uns diese Ruhe in der Ewigkeit verheißen. Das hilft uns vielleicht ein bisschen zu verstehen, was Ewigkeit sein könnte, denn Ewigkeit ist für uns so schwer denkbar, so schwer vorstellbar. Aber zumindest heißt es doch dann, wenn es eine Verheißung der Ruhe ist, dass wir das hinter uns lassen können, was uns vorher unruhig gemacht hat. Alles Leid, aller Schmerz, alle Plage wird dann nicht mehr sein. Das dürfen wir hinter uns lassen, wie am 7. Schöpfungstag, dass Ruhe einkehren kann. Es zeigt uns auch, dass wir eben mehr sind als das, was wir geschafft haben, als das, was wir hinbekommen haben, das, was wir geleistet haben. Manchmal denke ich, bei den Beerdigungen gucken wir da vielleicht ein bisschen zu sehr drauf, weil wir da das Leben von einem Menschen in den Blick nehmen und natürlich sehen wir da, was der Mensch geschafft hat, was uns bleibt von diesem Menschen, was uns wichtig war. Aber eigentlich sollten wir nicht nur denken, dass wir das sind, sondern wir sind mindestens genauso auch das, was uns verheißen ist. Wir sind auch dass wir in der Ewigkeit leben dürfen. Das gehört auch zu uns dazu. Das ist ganz wichtig. Vielleicht ist es auch wie bei dem Schabbat, so wie wir bei unserem Sonntag das auch erleben, dort, wo wir wirklich Schabbat halten, wo wir Ruhe einkehren lassen, wo unser Tun weniger entscheidend ist. Ich hoffe, bei euch ist am Sonntag manchmal auch so, dass das Tun weniger entscheidend ist und dass man sich nicht den ganzen Sonntag wieder Listen macht, was zu tun ist, sondern wirklich einen Sonntag mal feiern, wo es nicht ums Tun geht. Da wird man merken, auf einmal hat man viel mehr Zeit für die Beziehungen, für die Menschen, vielleicht auch für sich selber, für die Beziehung zu Gott. Da, wo das Tun weniger wird, bekommt die Beziehung mehr Raum. Auch das dürfen wir in den Blick nehmen, wenn wir von der Ewigkeit hören. Da wird unser Tun nicht mehr entscheidend sein. Da wird die Beziehung Raum bekommen. Das ist wertvoll in dieser Ewigkeit. Und wenn man sich so Gedanken macht, dann denke ich mir, dieser Text kann uns helfen, dass wir für die Ewigkeit ein Bild bekommen, zumindest ansatzweise verstehen, was Ewigkeit ist. Dass es eben nicht ganz so abstrakt bleibt, sondern dass wir es, wenn wir es als verheißene Ruhe sehen, ein bisschen mehr in der Ewigkeit entdecken, was wir kennen. Dass wir dadurch in Hilfe kommen, wie denn diese Ewigkeit aussehen könnte. Es könnte zum Beispiel jetzt so sein, wenn wir uns überlegen, wo wir denn diese verheißene Ruhe, die Ewigkeit finden, dann können wir anknüpfen an die Gedanken von vorhin, von den Orten der Ruhe, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo findet man dann Ruhe. Wenn wir aus diesem Leben gehen, dann kommen wir in Vertrautes. Vorher haben wir gesagt, Ruhe ist das, wo ich vertraut bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ewigkeit nicht nur Neues ist, nicht nur etwas, mit dem wir uns arrangieren müssen, auf das wir uns einlassen müssen, sondern dass da ganz viel Vertrautes ist, ganz viel Bekanntes, dass sie Heimat ist. Wir haben gerade gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wirklich ein Zuhause, wo ich mich heimisch fühle, wo ich mich zugehörig fühle. Auf jeden Fall ist die Ewigkeit kein Arbeitsplatz. Sie ist Heimat, Heimkommen. Also vielleicht hilft schon unser Nachdenken über die Ruheorte, dass wir ein bisschen mehr von der Ewigkeit erfahren. Genauso können wir es machen, wenn wir uns überlegen, wie sich Ewigkeit anfühlt. Gerade haben wir uns überlegt, wie fühlt sich denn Ruhe an? Sie ist nicht nur still. Vielleicht ist die Ewigkeit auch nicht nur still, vermutlich. Da wird viel gelobt, da wird viel gefeiert. Sie ist ruhig, aber wohltuend, angenehm, befreiend, leicht. So ist Ewigkeit, so fühlt sie sich an. Im Frieden ruhend, im Frieden Gottes, vom Frieden umhüllt und in ihm und mit ihm erfüllt. So fühlt sich Ewigkeit an. Oder gerade vorher haben wir gesagt, Ruhe ist etwas, nach dem wir uns sehnen. Auch nach der Ewigkeit können wir uns sehnen. Vielleicht gerade dann, wenn wir hier in einem Leben stecken, das voller Lasten ist, das, wo es einfach um viel zu tun gibt, wo wir manchmal an unsere Grenzen kommen und vielleicht auch, wo wir mit dem Leiden konfrontiert sind. Wenn uns die irdischen Stürme ereilen, dann brauchen wir vielleicht diese Sehnsucht nach der Ruhe, nach dem Sturm. Aber vielleicht ist Ewigkeit dann eben das auch, wo man erkennt, was die Stürme im Leben zerstört haben, wo wir vielleicht auch selber Trümmer hinterlassen haben, das dann zu sehen, das gehört dann vielleicht auch dazu, zur Ewigkeit. Oder wir haben uns gerade vorher noch Gedanken gemacht, dass Ruhe auch was sein kann, das man anderen wünscht oder sich selber wünscht. Ewigkeit kann auch ein Wunsch sein, ein Wunsch für uns, ein Wunsch aber auch für liebe Menschen, vielleicht gerade ganz besonders heute auch für die, die uns hier fehlen, deren Namen wir gelesen haben, die gegangen sind. Ein Wunsch, den wir ihnen mitgeben, dass sie diese Ruhe finden, eben die Ewigkeit finden. Dann ist dieser Satz, den wir auf die Grabsteine schreiben oder in die Traueranzeigen, wenn wir da Ruhe in Frieden hinschreiben, viel mehr als nur eine Formel. Dann ist es ein Zuspruch im Wissen darauf, was dieser Friede ist. Dass es nämlich ein Ruhen ist im Frieden der Ewigkeit, im Frieden Christi, im Frieden, der vom Kreuz ausgeht. Dass Ruhe, das ist, dass man am siebten Tag ankommt, in der von Gott geschaffenen Ruhe. Vielleicht merkt ihr ein bisschen, wie wir so vielleicht ein Stückchen mehr Gefühl dafür kriegen, was Ewigkeit ist, wenn wir uns Gedanken machen, dass Ewigkeit verheißene Ruhe ist. Und das gefällt mir so an diesem Wort aus dem Hebräerbrief. Es ist noch eine Ruhe für uns vorhanden. Wir haben eine Ruhe, auf die wir zuleben dürfen. Es gibt einen Schabbat, der uns für uns geschaffen ist. Von dem dürfen wir heute hören. Der Augustinus hat mal gesagt, ein alter Kirchenvater, ganz berühmter Satz in seiner Schrift Bekenntnisse, da schreibt er ganz am Anfang, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und interessanterweise schreibt er dann in diesem ganzen Buch, das ist ein relativ dickes Buch, schreibt er dann weiter gar nicht mal von dem, was alles ist in der Ewigkeit so kommt, sondern er schreibt dann von dem, wo man Gott im Diesseits findet, in seinem Leben findet. Weil man nämlich Ruhe nicht nur dann in Gott findet, wenn es dann soweit ist oder wenn man dort ist, sondern Augustinus hat gemerkt, das Herz kann auch hier schon Ruhe finden in Gott. Natürlich, unser Herz ist unruhig, wenn es in dieser Welt ist, in ihren Umständen, in allem dem, was unserem Herz ausgeliefert ist. Aber es kann auch hier schon in diesem Leben Ruhe finden in Gott. Auch jetzt schon. Wir können hier schon Spuren finden von diesem großen Schabbat, der für uns geschaffen ist. Es ist nicht nur ein Abwarten in diesem Leben, bis es irgendwann mal soweit ist. Das habe ich ja gerade auch in diesem Abschnitt, in diesem Predigtabschnitt, ich mache nochmal da zurück, in diesem Vers 11, ganz am Ende heißt es ja erstaunlicherweise, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Oder im Originaltext, wenn man das Griechische wörtlich übersetzen würde, kommt es noch deutlicher raus, dann müsste man übersetzen, lasst uns ganz viel Eifer haben, dahin zu kommen. Also das ist ja fast schon paradox, ja, jetzt muss man sich anstrengen, um Ruhe zu finden. Das ist was anderes, als nur abzuwarten und nichts zu tun. Das hat Augustinus gemerkt. Wir finden Ruhe, aber nicht, indem wir einfach nur warten, bis es soweit ist, nicht, indem wir einfach nichts tun, sondern indem wir ganz bewusst diese Ruhe suchen, die wir in Gott finden. Eben auch hier schon. Ganz bewusst diesen Schabbat auch jetzt schon feiern. Vielleicht hilft es uns, wenn wir in unserem Leben solche wie Mini-Schabbate feiern. Einen kleinen Schabbat, der dich hinweist auf diesen großen Schabbat, der für uns alle geschaffen ist. Und was das jetzt für dich heißt, das kann natürlich was ganz Unterschiedliches sein bei jedem Einzelnen. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht ist für manche von euch so ein Mini-Schabbat ein Erleben von dieser Ruhe, wenn du eine Zeit lang einfach mal das Handy weglegst oder den Akku ganz bewusst leerlaufen lässt oder auch die Nachrichten mal ohne dich auskommen lässt und den Trubel dieser Zeit, den jeden Tag mit seinem ganzen Drama einfach mal an dir vorbeifließen lässt. Vielleicht spürst du darin dann, wie du ruhig wirst. Also mir selber geht es so, mein Handy vibriert und macht mich sofort unruhig. Ja? Und dann muss ich nachgucken, was war oder was ist wichtig. Vielleicht finde ich Ruhe mehr, wo ich sage, nee, ich suche ganz bewusst mal diese Ruhe, indem ich das nicht mache, indem ich nicht nachgucke, indem ich mich dem nicht aussetze und merke dann auch, dass ich da drin auch ein bisschen was von dieser ewigen Ruhe finde. Einfach, weil ich nicht so abhängig bin von dem, was um mich herum passiert. Könnte ja eins sein. Vielleicht ist das für dich aber auch gar kein Problem, weil dein Handy sowieso nie Akku hat oder weil du gar keins hast oder wie auch immer. Dann ist vielleicht für dich so ein Mini-Schabbat was ganz anderes. Vielleicht machst du dir mal einfach eine ruhige Musik an. Eine Musik, die dich so richtig beruhigt, wo du spürst, wie die Ruhe sich in dir ausbreitet. Denn Ruhe muss ja nicht Stille sein. Es gibt auch Töne und Harmonien, die uns zur Ruhe führen können. Und ich würde jetzt in dem Sinn auch sagen, die uns ein Gespür dafür geben können, was Ewigkeit sein kann. Vielleicht hast du sowas, was dich ruhig macht. Oder vielleicht gönnst du dir mal wieder, ohne jede Hektik zu essen. Einfach genießen, was Gott für dich geschaffen hat, vielleicht auch schon beim Kochen genießen und erlebst darin Ruhe. Und nicht einfach nur, weil es halt sein muss oder weil es irgendwie möglichst schnell rumgehen muss, sondern darin ganz bewusst auch die Ruhe suchen, die dich auf die Ewigkeit hinweist, auf das, was Gott dir schenken will. Dann ist ein Mini-Schabbat in deinem Leben. Oder womöglich ist so ein Mini-Schabbat bei dir vielleicht aber auch das, dass du dir einfach mal ausdrücklich selber erlaubst, mal eine Zeit lang wirklich unproduktiv zu sein. Also jetzt dich nicht von den Erwartungen treiben zu lassen, die du an dich selber hast und noch weniger von denen, die der Nachbar an dich hat oder haben könnte, wenn du irgendwas nicht gemacht hast. Dich ganz bewusst mal dem zu widersetzen, was andere denken könnten, wenn du was nicht gemacht hast, das ist für manche schwer. Ja? Aber das beunruhigt eben auch so, wenn man sich ständig dem aussetzt, was könnten andere denken, was denke ich selber über mich, was muss ich alles tun. Wenn ich merke, dass mich das unruhig macht, dann brauche ich vielleicht genau da drin meinen Mini-Schabbat und muss mir ganz bewusst mal sagen, nein, jetzt darf ich mal unproduktiv sein und ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Und vielleicht erlebt man dann da drin umso mehr, auch was Ewigkeit bedeuten kann. Oder was für eine Qualität Ewigkeit heißt. Ich weiß, für manche ist es schwer. Oder vielleicht überlegst du dir auch für deinen Mini-Schabbat, was braucht es eigentlich, dass du geistlich mal wieder so richtig auf Empfang gestellt wirst? Vielleicht im Anschluss an unseren Gottesdienst vom Buß- und Bettag am Mittwoch könnte man sagen, richte dich mal wieder auf das Kreuz aus, von dort, wo du jetzt gerade stehst und frag dich, was siehst du denn eigentlich in diesem Kreuz? Was sagt dir das? Was spricht dir das ins Leben hinein? Auch das könnte so ein kleiner Schabbat sein, sich einfach mal wieder geistlich ausrichten. Ich glaube, dass man auch darin was von dieser Ewigkeit spüren kann, die Gott für uns vorbereitet hat. Oder vielleicht ist ein Mini-Schabbat für dich auch, du sagst dir selber geistliche Gewissheiten auf. Ganz einfache Sätze, wie zum Beispiel, Gott sieht mich. Oder ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Oder ich muss einfach nichts bringen, dass er mich sieht. Solche und ähnliche Weisheiten, es klingt fast schon banal, wenn ich euch den Tipp gebe, ihr sollt euch das selber aufsagen, aber genau darum geht's, dass uns das Ruhe schenken kann, wenn wir das von uns selber hören, wenn wir es uns selber sagen, weil es uns nämlich beunruhigt, wenn wir das nicht glauben können. Wir brauchen das, dass wir das wissen, dass wir diese Gewissheiten haben, das kann uns Ruhe geben, eine Ruhe, die eben bis in die Ewigkeit reicht, die uns die Qualität der Ewigkeit auch in unser Leben hineinspricht. Oder ein letztes: Vielleicht würdigst du einfach mal in deinem Leben mal wieder ganz explizit, was alles gut ist in deinem Leben. Also vielleicht suchst du ganz bestimmt diese Dinge, die dich ruhig werden lassen, wo du wirklich ruhig bist, wo du dankbar sein kannst. Dass dein Auto läuft, dass die Technik im Gottesdienst funktioniert. Das sind ja tolle Sachen, die einen ganz ruhig machen. Wenn die nicht so wären, dann wäre ich ganz schön unruhig. Vielleicht kann man auch in Zeiten der Trauer, gerade besonders dann, wenn man jemanden vermisst, in sein unruhiges Herz so Ruhe finden lassen, wenn man sich überlegt, was man alles Gutes hat, wofür man dankbar sein kann, was einem geschenkt ist. Sind es lauter unterschiedliche Vorschläge für so einen Mini-Schabbat. Nimm auf jeden Fall mit, dass dir Ruhe verheißen ist. Nicht erst für irgendwann, sondern auch jetzt schon. Ja, unruhig ist unser Herz, da hat der Augustinus schon recht, aber wir sind dem nicht ausgeliefert. Es kann Ruhe finden in Gott. Uns ist der wahre Schabbat, der große Schabbat, die entscheidende, die große Ruhe verheißen. Und die können wir jetzt schon spüren. Amen.